Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Und
hallo Martina.
Hallo.
Wir sind mal wieder zu dritt.
Schön.
Das zweite Mal. Martina Bernhard vom Weingut Bernhard. Ich stelle dich mal ganz schnell vor. Aus dem schönen Dörfchen Wolfsheim.
Ach, hübsch.
600 Einwohner. Und kommt zu uns mit einem Wein. Und wie sich das so gehört, wir geben unser Grundkonzept nicht auf. Wein in schwarzen Gläsern, würfeln aber nicht, sondern der Gast darf anfangen. Und bevor du irgendwie was über dich erzählen kannst, musst du direkt mit den Gläsern in die Küche und uns einen Wein einschenken.
Okay, dann los legen geht's. Wir mal los.
Ja, bitteschön.
Für Felix und Sascha habe ich heute unseren St. Kathrin Silvaner mitgebracht, weil Silvaner einfach unser Flaggschiff im Weingut ist, eine ganz besondere Rebsorte. Und St. Kathrin auch einfach der Weinberg ist, wo für mich alles angefangen hat. Wo auch unsere Philosophie des Weinmachens im Öko-Weinbau mit Spontangärung, Handlese und Co. alles angefangen hat. Und ich bin mal gespannt, ob Sie das erraten können.
Super. Ja, dankeschön.
Zum Wohl. Zum Wohl.
So. Muss noch schnell mal reinriechen und dann. Martina, du kommst aus dem schönen Dörfchen Wolfsheim, das kein Mensch kennt, weil Wolfsheim hat einen Nachteil. Es gibt nur ein einziges selbstvermarktendes Weingut, nämlich euers. Ist das ein Vorteil? Kann man Start machen, wenn man der Einzige ist im Dorf, der seine Weine nicht bei der Genossenschaft abliefert?
Klar geht das. Also ich sag mal, du hast halt deine Gegebenheiten, da musst du das Beste draus machen, ändern kannst du es eh nicht. Wir haben trotzdem super Kollegen im Ort, mit denen man sich trotzdem auch schön austauschen kann. Da kriegt man auch immer mal so einen anderen Blickwinkel in die Geschichte. Mir macht es einfach extrem viel Spaß, den Leuten was über meine Heimat zu erzählen. Weil gerade weil es niemand kennt, macht es halt auch so spannend. Weil man bei den Leuten dann oft auch so einen Augenblick erlebt, wo sie auf einmal völlig fasziniert sind und sagen, okay, ich muss dich besuchen, weil es auch so unheimlich idyllisch dadurch ist. Und klar, es ist ein kleiner Nachteil, dass auch gerade unsere Lagen niemand kennt, obwohl die ein Riesenpotenzial haben mit diesen ganz krass kalkhaltigen Böden, mit dem windigen Wetter. Da muss man den Leuten immer mehr erzählen, was ist denn St. Kathrin, was ist denn Osterberg, warum heißen die Lagen so, was sind die Vorteile, wie schmecken die Weine daraus. Aber man wächst an seinen Aufgaben.
Aber du hast ja auch einen kessischen Spruch dafür drauf. Du nennst das immer die rheinhessischen Golanhöhen. Also musst du mal erklären.
Ehrlich? Schön.
Musst du vielleicht mal erklären, wo ist denn Wolfsheim eigentlich?
Also Wolfsheim ist kurz vor Bad Kreuznach, also so eins der letzten Örte kurz vor der Nahe, gehört aber noch zu Rheinhessen. Golanhöhen deshalb, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Gebirge. Wolfsheim liegt auf 220 Metern Höhe. Ja, in der Ortsrivalität werden wir auch gerne von den Nachbarörtern als Bergvolk vertrieben.
220 Meter, sehr
schön. Ja, ich habe das meinem Schweizer erzählt, der kam aus dem Lachen nicht mehr
raus.
Aber ist, was 100 Höhenmeter sind 1 Grad Temperaturdifferenz. Ihr seid dann wie viel, 150 Meter höher als der Wonnegau? Oder?
Genau, also um es mal so eine Zahl zu fassen, sind wir circa 2 Wochen der Vegetation vom Wonnegau hinten nach. Also das heißt, wenn die in Worms anfangen zu lesen, kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, kommt immer aufs Jahr drauf an, aber im Schnitt der Jahre fangen die dann 2 Wochen später an mit der Weinlese.
Also wenn die mit dem Riesling anfangen, fangen die mit dem Müller-Thurgau an. So,
so ungefähr. Und daher kam auch früher dieser abfällige Begriff Golanhöhen, weil mein Opa war froh, wenn der Riesling 75 Grad erreicht hatte. Das war damals schon eher ein Nachteil, deswegen auch, glaube ich, aus der Historie, dass es bei uns nicht diese ganz großen, namhaften Weingüter gibt. Aber in den letzten Jahren ist es ja auch kein Geheimnis, dass die Jahre immer wärmer werden, aber auch immer extremer, was das Wetter angeht. Und da hatten wir jetzt eigentlich zum Schnitt der letzten 5 Jahre immer einen Vorteil. Zum Beispiel jetzt auch 2018 konnten wir die Riesling und Silvaner erst Ende Oktober lesen, bei 4 Grad morgens. Und das ist halt perfekt, weil in diesen Kühlschranknächten, dann entstehen diese Zitrusaromen und dieses Frische, was man einfach gewöhnt ist.
Aber wir haben gestern Wir waren gestern in der Freundschaft, haben ein Glas Wein getrunken und schon ein bisschen geschnackt. Was wir gestern besprochen haben, du fährst sage und schreibe 12 Minuten bis zum ersten namhaften Kollegen, aber dann bist du auch an der Nahe bei Martin Corell und 15 Minuten, dann bist du bei Hofmann oder Bischel in Appenheim. Wie organisierst du Kollegenproben oder woran orientiert man sich denn dann?
Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht und auch eine Technikerausbildung und da lernt man schon super nette Kollegen kennen, die nicht alle aus dem Umkreis kommen, sondern schon ein paar Kilometer weg sind. Aber ich meine, auf dem Ort bist du eh aufs Auto angewiesen, ob du dann 10 Minuten wärst oder 15 Minuten. Tatsächlich, klar, ist man auch froh, wenn man mit so Kollegen wie Hofmann oder Bischel Weine probieren kann. Aber ich finde, es macht auch Spaß, sich einfach mit Altersgenossen hinzusetzen, die vielleicht auch noch nicht die großen Namen haben, aber einfach auch eine Vision haben und da auch Ehrgeiz dahinter steckt. Und dann auch sich gegenseitig Tipps zu geben, zu sagen, guck mal, den fehlt schon, den du jetzt in dem Wein hast, den hatte ich letztes Jahr auch. Ich habe dann nächstes Jahr die und die Maßnahme ergriffen, um das präventiv zu verhindern. Versuch's doch auch mal.
So ehrlich seid ihr auch zueinander quasi dann so in...
Das muss man auch, weil es bringt nichts. Wir wollen die Region jetzt voranbringen, nicht nur uns als einzelnes Weingut. Und ich glaube, wenn wir da zusammenhalten, dann kommen wir auch alle zusammen weiter, als wenn wir nur alleine kämpfen.
Das heißt, es soll noch irgendwann mehr bei euch geben, als nur dich als Alleinvermarkter sozusagen in der Region oder in der Ecke. Wollen noch Jüngere auch mit einsteigen in die Selbstvermarktung? Oder nicht so richtig?
Es gibt Junge, aber das Problem ist, die Jungen, die es im Moment gibt, die sind alle 17, 18, also deutlich jünger als ich. Oder halt dann wieder 10 Jahre älter. Also das ist so mit den Kollegen sich austauschen, das ist ja wirklich eher dann so Richtung Spießheim, also Wörstadt oder auch Richtung Worms, Abenheim dann.
Also um das auch nochmal einzuordnen, ihr habt 600 Einwohner, aber ihr seid nicht die einzigen Winzer, sondern alle anderen liefern halt fleißig bei der Genossenschaft ab und einige machen auch Fasswein.
Genau.
Okay. Eine Frage brennt mir ja schon ganz lange auf den Nägeln. Als wir uns kennengelernt haben, also vielleicht bei dir darf man noch über das Alter reden. Du bist jetzt gerade 24 geworden. Als wir uns kennengelernt haben, warst du 20,5 oder so und hattest gerade deinen ersten eigenen Wein gemacht, warst nach der Lehre zurück ins elterliche Weingut. Und hast dann einen Wein gemacht, von dem dein Vater sagt, damit habe ich nichts zu tun. Ich war reiner Zuschauer. Ich habe ihn mal gefragt, weil du ja immer sagst, du machst die Weine mit deinem Vater zusammen. Aber da sagt er, nee, damit hatte ich nichts zu tun. Waren aber die besten Trauben des Jahrgangs. Eure beste Lage, Wolfsheimer St. Katrin, der Silvaner Lagenwein. Hast du das eingefordert? War das eine Herausforderung deines Vaters? Oder ist das unter Winzern üblich, dass wenn das Kind nach Hause kommt, es erstmal die besten Trauben kriegt?
Ich glaube, das macht jeder auf seine Art und Weise. Bei uns war das einfach so, dass ich mal aus so einer Laune heraus, weil ich halt extrem viel aufgeschnappt habe, was regionale Vorbilder machen, dass ich nach Hause gekommen bin und zum Papa gesagt habe, kannst du mir nicht mal irgendeinen Weinberg geben, bitte? Ich würde das gerne ausprobieren. Ich will aber nicht sagen, wir müssen das jetzt in jedem Weinberg so machen, weil es besteht ja auch immer die Möglichkeit, dass es schief geht. Weil wir haben einfach spezielle Voraussetzungen, spezielle Bedingungen. Und was bei anderen Weingütern funktioniert, muss nicht bei uns auch funktionieren. Und dann hat er damals eigentlich gesagt, dann nimm doch den Silvaner St. Katrin. Einfach auch, weil es direkt hinterm Haus ist. Also man braucht da jetzt auch kein Auto, weil als ich damit angefangen habe, da war ich 14. Da musste ich laufen und mit Fahrrad fahren.
Okay.
Ja, und dann haben wir halt verschiedene Sachen ausprobiert. Also klar, waren das immer meine Ideen und meine Eltern waren immer der Meinung, wenn du Flausen im Kopf hast, dann blute auch bitte dafür, dann mach's auch. Aber meine Mama und mein Papa sind auch immer mitgegangen und haben dann auch geholfen, wenn sie gemerkt haben, okay, das geht von der Zeit wirklich nicht alleine oder sowas. Und es sind einige Dinge in der Zeit in die Hose gegangen, wo der Papa von Anfang an gesagt hat, lass die Finger davon im August bei 30 Grad im Schatten Riesling oder Silvaner zu entlauben. Weil im Osterwerk habe ich auch 2-3 Reihen dann bekommen noch, um halt bei den verschiedenen Rebsorten das auszuprobieren. Ging auch in die Hose, die haben richtig dick Sonnenbrand bekommen, hätte man sich denken können.
Aber er hat es nicht machen lassen.
Er hat mich alles machen lassen. Also alles, wo ich heute rückwirkend denke, also das hätte nie im Leben klappen können. Aber dadurch, weißt du, kannst du halt dann selber sagen, es funktioniert nicht. Und nicht, ja, mein Papa sagt halt, es funktioniert nicht. Und es waren aber auch viele andere Sachen, die ich probiert habe, wo mein Papa auch von vornherein gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Und es hat aber funktioniert. Mhm. Und es hat dann auch einfach Früchte getragen, zum Beispiel Thema Öko-Weinbau. Früher hieß es immer, nee, in unseren schweren Böden können wir das nicht machen, das funktioniert nicht. Wir haben es mit St. Katrin ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert und ab dem Jahrgang 2020 haben wir das Zertifikat. Handlese. war früher bei uns eigentlich eher so verpönt. Ja, die Winger, die zu steil sind für den Vollernter, so ungefähr wurde mit der Hand gelesen. Heutzutage wird jeder Weinberg von uns Minimum einmal mit der Hand gelesen. Orts- und Lagenweine eher mehrmals, um halt immer die vollreifen und gesunden Trauben im Eimer zu haben. Und ich glaube, das war einfach der richtige Schritt damals zu sagen, nimm den Weinberg und mach was draus. Und dass dann am Ende was Gutes draus wurde, ab dem Jahrgang 2014 dann die Lagenweine, wo ich mich dann auch anstrengen musste, dass die nächsten Jahrgänge genauso gut werden. Mhm. Also da war es dann mit dem Experimentieren immer so ein bisschen vorsichtiger. Aber immer noch, also heutzutage probieren wir noch viel aus. Und ich glaube, das ist auch gerade als junger Mensch unheimlich wichtig, weil Schulbildung, also Ausbildung und Co., das ist dein Fundament, deine Basis. Aber das Haus, das baust du erst durch Erfahrung und dass du auch siehst, wie die Natur einfach deinen Weinberg beeinflusst und wie du dann darauf reagieren musst.
Ja, so wie du das schilderst, Rheinhessen war ja lange Zeit die siebte Kammer der Feinherbhölle und ist ja in Teilen auch noch. Also es gibt eine großartige Qualitätsoffensive seit über 20 Jahren oder sind die super Sachen rausgekommen, aber es gibt eben auch so diese Spots, wo das, was du gerade sagst, so, nee, wie kann man nicht mit dem Vollender fahren? Willst du die Fläche mit mir tauschen? Ich hätte gerne eine, die mit dem Vollender fahren kann. Wie groß ist denn da die Aufgabe eigentlich? Oder wie hast du dir das ausgemalt, als du eingetreten bist in das elterliche Weingut? Also vielleicht, du hast es mir erzählt, dein Opa hat die Landwirtschaft abgestoßen. Dein Opa ist aber auch noch keine 70, glaube ich. Ne?
Hat doch 76.
Also gut, okay. Also dein Opa ist aber noch mit dabei. Dein Opa hat die Landwirtschaft abgestoßen, den Schweinestall zum Flaschenlager umgebaut und 15 Hektar Weinberge dazu gekauft. Dein Vater hat das Ganze auf Selbstvermarktung bis heute 80%, ich glaube 20% Fasswein macht ihr noch bei 25 Hektar.
Wann habt ihr das gemacht? Selbstvermarktung?
Eigentlich so ab 95. Ich sage immer, die haben mich im Kreißsaal gesehen und haben gedacht, das gibt eine Winzerin, das müssen wir Gas geben.
Und das heißt, dein Vater ist ja aber, es fällt mir jedes Mal schwer, das zu sagen, ist ja jünger als ich. Dein Vater ist noch nicht fertig mit dem, also man kann davon ausgehen, der wird also dann die Umstellung von Fasswein auf 100% Selbstvermarktung in seiner Zeit machen.
Also so wie ich.
Entschuldigung. Halt mal Mund jetzt hier. Was wird denn dann die Ära Martina Bernhard mit dem Weingut Bernhard machen? Hast du da einen Plan? Oder sagst du?
Klar.
Und?
Also, ich weiß auch, dass du ein Fan von Franken bist, aber genau dem will ich ein bisschen Konkurrenz machen. Also, wenn ich 80 bin und auf mein Lebenswerk zurückblicke, ist eine Mission auf jeden Fall, dass die Leute sagen, Silvane, diese Weltklasse-Rebsorte, die auf jeden Tisch abends gehört, aus Franken und Rheinhessen. Oder vielleicht aus Rheinhessen und Franken.
Ah, gut. Oder am besten noch aus Wolfsheim und dann noch vielleicht ein paar andere Rheinhessen und Franken. Sehr schön. Der Wein hier, Sascha, sag jetzt du mal was.
Ja, ich finde ihn extrem frisch. Sie hat einen sehr schönen Grip. Es macht viel Spaß zu trinken. Recht jung, ja? Schön fordernd. Ich habe die ganze Zeit getrunken, mein Gläschen ist schon fast leer und das auf nüchternen Magen ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste für den Allgemeinzustand.
Aber schönes Frühstück.
Ja, schönes Frühstück. Also sehr schön, ich mag den wirklich gern, tatsächlich.
Wir hatten das Problem, dass du schnell eine Kühlmanschette drüber und so weiter und gefragt, ob optimale Temperatur. Er hat ordentlich Säure, weswegen er normalerweise wahrscheinlich kälter getrunken werden würde, aber dieses, dass er jetzt nicht so ganz kalt ist, tut ihm wirklich ganz gut. Ne? Also, weil ich finde, der hat Schmelz, der hat eine gewisse Opulenz, ist angenehmerweise im Alkohol zurückhaltend, zumindest geschmacklich, aber analytisch weiß ich nicht.
Schön lang.
Lang.
Schön lang, sehr lang. Finde ich gut.
Ja, aber was ist es?
Jetzt hast du die ganze Zeit so über Silvana gestrahlt und geredet, dann ist es ein Silvana.
Ihr müsst mir sagen, ab wann ich auflösen kann.
Ja, du darfst, du kannst einzelne Fragen beantworten, auflösen oder wie auch immer.
Es ist Silvana.
Dann, wenn das so viel Säure hat, dann lass mal über das Jahr spekulieren. Weil wir ja jetzt wissen, in den Golanhöhen wird das Ganze sowieso nicht so
reißen. Dann ist es nicht 18, weil du hast ja letztens gerade gesagt, das 18 ist nicht so.
Nee, 18, aber wie gesagt, wir sind nicht nahe, aber.
Vor allem, wenn ich da vielleicht kurz einhalten darf, 18 hat ja jeder gesagt, die Säurewerte sind schlecht. Mhm. Und als ich dann am Anfang der Reifeperiode oder dann, wenn man sagt, okay, jetzt geht es langsam ins Ernstwerden, dass wir anfangen könnten zu lesen, und dann holen wir uns immer von den typischen ersten Lagen, die am frühesten reif sind, auch mit den frühen reifenden Rebsorten, immer 100 Beeren, mal von einem Armstock, mal von einem Vitalenstock, Südseite, Nordseite, um da einfach eine Durchschnittsprobe zu haben. Und als ich das erste Mal gemacht habe, ist mir das Herz wirklich in die Hose gerutscht. Ich habe gesagt, Papa, wir müssen morgen früh anfangen. Die haben alle keine Säure mehr für das Mostgewicht, was die haben. Mhm. Und das ist halt wieder der Vorteil aus dieser Symbiose von uns beiden. Der war ultra cool und hat gesagt, Martina, mach dir keine Gedanken. Das Wetter ist jetzt erstmal kühler gemeldet. Die Säure, die fällt nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, die erste Nächte überhaupt nicht geschlafen. Und ich bin fast durchgedreht. Ja. Also ich habe wirklich so mit den Fußsohlen gescharrt. Und es war aber wirklich so, die Säurewerte sind bei uns gar nicht mehr gefallen. Und gerade diese Rebsorten, Riesling, Silvane, aber auch Weißburgunder, da hatten wir gar kein Säureproblem. Also die kamen mit 8 Gramm Säure teilweise rein oder auch mit 9 Gramm Säure, was ideal ist, weil die fällen ja nochmal so circa 1 bis 1,5 Gramm als Weinstein aus. Mhm. Dann sind wir bei einem optimalen Wert. Also
ist das echt 18?
Ja, das ist nicht, kein 18.
Das wollte ich gerade sagen, also weil die erste Reife, finde ich, ist auch schon da. Also dieses Opulente, ich habe jetzt ja schon für den Gourmillot angefangen zu verkosten und witzigerweise 18 schicken sie von der Nahe alle Silvaner. Ich habe im letzten Jahr insgesamt von 75 Weingütern 2 Flaschen Silvaner angestellt bekommen. Ich habe bisher 15 Weingüter verkostet und es war schon 7-mal Silvaner dabei. Ja. Weil Silvaner einfach als Überlebender aus diesem Schlachter rausgegangen ist. Also Scheu und Muscatella ist wie im Rest Deutschlands auch unglaublich gut. Und bei den Gutsrieslingen ist sehr viel, also bei den einfachen Qualitäten, ich fange mit den einfacheren Weingütern an, sehr viel, sehr spannungsarm. Und der Silvaner ist überall doch ausnehmend gut gelungen. Aber es fällt schon auf, dass all diese Weingüter mir in der Vergangenheit noch nie Silvaner geschickt haben. So, aber jetzt mal zurück zu diesem Wein. So eine gewisse Reife. Zwei Fragen ja eigentlich. Welche Qualitätsstufe? Ihr macht einen Ortswein oder ihr macht den Lagenwein aus dem St. Katrin und welche Reife? Ich würde sagen, wir reden schon über noch nicht so ganz reif, 16 oder 17 würde ich jetzt erstmal eingrenzen, nicht 14 oder 15.
Nee, das würde ich auch sagen. Also nicht so alt, sondern...
Und von der Qualität
ist... Ja, das ist schon mit der Länge und der Kraft da drin, ist das schon die hohe Qualität. Ne? Ja.
Würde ich auch denken. So, jetzt kannst du auflösen. Los.
Bin also, gespannt.
Fast alles richtig. Es ist der Jahrgang 2016 und es ist der St. Katrin-Silvane.
Ja.
Relativ jung kann ich trotzdem gut nachvollziehen, weil wir bringen die Lagenweine mehr als 2 Jahre im Verzug in den Verkauf, weil unsere Böden das einfach so an sich haben, dass die Weine am Anfang relativ lange brauchen, um sich auszubalancieren und ihr ganzes Potenzial einfach zu entfalten. Und dafür bleiben die aber wirklich über Jahre trinkfrisch. Also wenn man jetzt den 14er oder 15er aufmacht, was die ersten Jahrgänge waren, wo auch noch so ein bisschen Kinderschubkrankheiten tragen. Aber man merkt einfach, dass da noch mehr einfach auch Volumen drin steckt. Und ich glaube, der Wein, wenn wir den jetzt nochmal in 3-4 Jahren probieren, dann zeigt er noch mal mehr, was er kann.
Wie ist er denn gemacht? Ist er großes Holz oder ist er wieder in Dreiklang aus Maische und...
Also der Wein, das ist immer so ein bisschen unsere Bohemian Rhapsody. Also ganz verschiedene Einflüsse, die sich da zusammenfügen. Wir lesen den Weinberg per Hand und dann kommen auch wirklich nur die reifen und gesunden Trauben rein. Wobei man bei Silvaner auch immer ein bisschen aufpassen muss mit dem Reifezeitpunkt. Man kann nicht einfach wie bei Burgundern warten, bis die wirklich voll reif sind und dann lesen. Dann wird der Silvaner oft bitter. Also wir lesen den so bei 90 Grad Öxl ungefähr und gehen dann quasi zum Beispiel montags raus und lesen schon mal die Trauben, die für uns ideal sind. Und gehen dann aber donnerstags und samstags nochmal raus und lesen dann die Trauben, die dann nochmal durch die mehr Sonne auch genau reif sind. Wenn die dann im Weingut ankommen, dann werden die erstmal geteilt. Ein Teil vergärt auf der Maische, damit einfach der Saft, der dann quasi rauskommt, aus den leeren Schalen nochmal mehr Tannine und Aromastoffe rauslösen kann. Das ist auch der Part von meinem Opa bei dem Wein, ehrlich gesagt, weil er ist ein Weltmeister, die Maische mit der Hand immer unterzustoßen. Das darf auch kein anderer machen. Also bin ich immer ganz froh, dann hat er eine Aufgabe auch. Genau. Und der andere Teil wird auch angequetscht, ganz vorsichtig, sodass der Saft austreten kann und dann auch noch mehr Aromastoffe, Mineralstoffe aus der Schale lösen kann. Das lassen wir halt je nach Jahrgang, wie dick die Traubenschale ist, wie tanninreich die Traubenschale ist, 18 Stunden, 24 Stunden oder länger stehen. Dann wird es aber, bevor das anfängt zu gären, abgekeltert und kommt dann zum Teil ins Edelstahlfass, zum Teil ins Stückfass, also 1200 Liter, und zum Teil ins Tonneau, also 500 Liter. Und das Tonneau ist aus kaukasischer Eiche, weil die im Kaukasus auch ganz kalkhaltige Böden haben und dadurch halt die Eichen extrem langsam wachsen und dadurch die Tannine halt ja, einfach perfekt zum Weißwein passen.
Cool.
Und wir benutzen aber auch nur altes Holz. Also Stück, was zum Beispiel ist 25 Jahre alt.
Ja. Sehr schön. Über den Wein erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was, weil das ist der ich glaube mit 14 hast du das erste Mal so gemacht, als du genau gerade aus der Lehre nach Hause kamst. Und über den Wein haben wir uns kennengelernt. Aber jetzt die Frage, Sascha, wollen wir würfeln oder willst du einfach mal loslegen?
Kann ich machen.
Super. Vielen Dank für den hier schon mal.
Ja klar, gerne.
So, wir trinken einen reinsortigen Merlot vom Weingut Santa Barbara und zwar den Mussone 2013.
Dankeschön.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Schöne Nase.
Schöne Nase. Schön. Freut mich, dass es mit einer schönen Nase anfängt. Felix weiß ja, dass ich gerne kalifornische Weine trinke. Also gerade, wenn sie so ein bisschen schön sind, so ein schöner Cabernet Sauvignon aus
so Pendon. Klischee-Marmelade.
Ja, so Klischee-Marmelade. Da stehe ich ja total
drauf. Genau, da freue ich mich drauf.
Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich im Mai eine Einladung gekriegt habe zur Masterclass vom California Weininstitut, heißen die, glaube ich, richtig? Ja, so heißen die. An dem Dienstag, das wunderte mich ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, so Montag ist der Tag für die Sommeliere, wo sie dann alle zu haben. Ja. Aber es war ein Dienstag, es war trotzdem schön voll. Und sie hatten ein lustiges Motto. Das Motto war, wenn du denkst, du kennst es, dann denkst du nur, du kennst es.
Schön.
Ja, das fand ich ganz cool. Nett. Ja. Zu Kalifornien, was ja stimmt, ich habe mir das nochmal auf der Karte angeguckt. So Kalifornien in der Längsausstrecke, also hoch und runter sind es ja wirklich ein paar tausend Kilometer, also nicht ein paar tausend, aber
es
reichlich
ist,
tausend.
Kalifornien ist ja riesig sehr groß.
Und da hast du natürlich eine Wahnsinnsspanne, was du da an kalifornischen Wein machen kannst. Das ist ja, also das ist ja,
ja,
das Klima ist ja nicht so wie im Rheingau oder in Rheinhessen einmal so und dann war es das.
Ja,
und sondern da geht es von oben nach unten einmal durch. Da passt das Motto ganz gut. Du wolltest was sagen?
Nur so als so unnützes Wissen, Sonoma County, das größte Wein-County Kaliforniens, hat mehr unterschiedliche Geologien und Bodenarten als Frankreich.
Insgesamt, das war lustig, das habe ich mich auch gelesen, insgesamt gibt es ja 100 Bodengeologien und die haben 50 und Bordeaux hat nur 20.
Mhm.
Und das fand ich auch ganz spannend. Also es ist erstaunlich, dass so eine Region so riesig ist und dann trotzdem nur eine Region ist. Das fand ich erstaunlich. Jedenfalls war das ganz schön, die haben eingeladen, es war sehr voll, es war sehr gut gemacht. Hatten sie sehr schön vorbereitet und Gastgeber und Repräsentator war Konstantin Baum, jüngster Master Sommelier, anno dazu mal. Er hat dann 2015 gemacht.
Master of Wine.
Master of Wine.
Ja.
Hat er 2015, dann war er 33, jetzt ist er dann also 36. 37.
Aber jüngster Deutscher, nicht jüngster aller Zeiten, oder?
Ich glaube, jüngster aller Zeiten. Also hatten sie, bin ich mir jetzt nicht sicher, war der jüngster aller Zeiten.
Okay.
Ich glaube, ich habe jüngster letztens gelesen, aber sehr jung. 33 auch nicht alt. Er macht immer noch den Eindruck, als ob er 33 ist, muss man ehrlicherweise sagen. Also er wirkte nicht wie knapp 40. Er machte das trotzdem schön. Ich würde sagen, er machte das
diesen
schön.
Diesen ironischen Unterton. Den hört, glaube ich, jeder.
Er präsentierte die Region, in der er anfing, viel darüber zu erzählen.
Ja.
Und zwar sehr viel. Sehr, sehr viel.
Okay.
Und vor uns standen die schönen Weine im Glas.
Oh, das kenne ich ja auch. Wenn
Und dann redete er sehr, sehr lange.
Bis irgendwann die Leute einfach anfingen zu probieren,
so,
oder?
So in etwa. Zwischendurch rauchten sie da rein und probierten tatsächlich schon. Das war ganz lustig. Erzählt er wirklich ein paar spannende Sachen. Also die Nummer mit dem Nebel, dass das interessant ist, weil der Küstennebel da so reinzieht und dass dadurch diese Kühle und Frische damit reinkommt und sowas. Und das ist, weil die Täler halt zum Meer liegen, ganz viel und sowas. Das waren Sachen, die wusste ich nicht, die fand ich sehr spannend und sehr lehrreich und schön erzählt. Aber er erzählt insgesamt tatsächlich.
Weißt du, man muss dann da wahrscheinlich auch in Schutz nehmen, wenn man so viel weiß über so ein Thema
dann
will man das erzählen und dann,
das
und dann will man Leute auf das gleiche Level bringen und es dauert eine Weile, man muss ein bisschen älter werden, bis man merkt, dass das die meisten Leute gar nicht wollen und dass man eigentlich einen Teil des Wissens anbieten muss und sich dann offen für Fragen gestalten muss. Und insofern, also wenn er jetzt natürlich schon 5 Jahre unterwegs ist, dann hätte er es vielleicht zwischendurch mal... Egal, komm, lässt uns reden über Wein.
Also ich bleibe noch ganz kurz dabei. Er kriegte nämlich irgendwann zwischendurch auch vom Head of des California Wine Institute, der dabei war, kriegt er ein Zettelchen zugeschoben, so ganz leise, zack, schob er das an seinen Rednerpult. Er guckt dann darauf und sagt, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich habe einen kleinen Rüffel gekriegt, ich bin zu lang. Und das war sehr schön, dass er sich dann wirklich ein bisschen beeilt. Sie hatten aber echt wahnsinnig gute Weine. Ich habe es mir aufgeschrieben, also sie hatten ja so eine schöne Verkostungsliste. Ich habe mir die Weine, die mir am besten gefallen haben, habe ich mir mal mit eingeklingelt und da waren ein paar dabei, die waren sehr typisch. Da waren ein Ritsch dabei, ein Petit Syrah, der war sehr gut, von 2016, fand ich erstaunlich, aber nicht so erstaunlich. Das Ritsch, die machen nicht so richtig viele schlechte Weine.
Ja.
Das ist ein bisschen...
Montelena macht auch ein Petit Syrah, ne? Das ist so diese kleine kalifornische Verstecktheit, den man sich mal vielleicht mal irgendwann mal widmen sollte.
Unbedingt, und der war wirklich, also der war sehr, sehr schön. Also mir wunderbar gefallen, kostet irgendwie dann $35. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ja, da kann man wirklich nicht meckern. Dann gab es was, das mir, du wirst das wissen, dass mir das gefallen hat. Also es gab was reinsortiges, weißes, gibt es in Frankreich auch, Rossanne, reinsortiges Rossanne. Das Weingut ist ein bisschen, verzeiht mir das, Kaipe Bian Nakido Hillside Estate. Kein Mensch kann das aussprechen, aus dem Santa Maria Valley. Und 2014 kostet auch nur $45. Du erinnerst dich quasi, den einzigen reinsortigen, den wir noch kennen, ist vom Bogastel.
Ja.
Der große, der kostet irgendwie 170.
Ja.
Ja? Also ist es mit $45, bist du da sehr gut dabei. Und der war sehr schön. Mhm. Allerdings war er auch bekannt, weil es halt tatsächlich, und es sind auch die Klone irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe, die Klone von Bogastel, das schmeckte tatsächlich auch wie ein kleiner Bogastel, also wie ein kleiner reinsortiger Bogastel. Aber sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Da gab es die Weine von Borclimat. Da hatten wir letztens oder in der letzten Folge schon kurz überredet. Die waren fantastisch. Aufgrund dessen musste ich quasi die nochmal nachkaufen. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Super. Mhm. Kann man nur empfehlen. Und es gab noch einen ganz tollen, für mich ganz, ganz tollen Pinot Noir. Und zwar von Littoria Cerise, vom Littoria Cerise Vineyard. Genauso ein bekloppter Name. Ganz toll, der war natürlich ein bisschen teurer. Der war aber wirklich toll, der war bei $100.
Ja, aber wer jemals in Kalifornien Wein gekauft hat, weiß, also ganz andere Preisstruktur als hier.
Wir hatten auch letztens, aber die sind auch tatsächlich teurer als hier, die ganzen Weine, also vor Ort.
Ja.
Meistens sind sie hier in Deutschland billiger. Als direkt im eigenen Land.
Fast überall in Übersee.
Das ist erstaunlich, wa?
Also nein, die machen das genau richtig. Die sagen, ich habe einen Binnenmarkt und eine Binnenmarktnachfrage für einen stabilen Preis von XY. Mhm. Und weißt du, die Italiener vernichten ihre Pfirsiche mit einem Bulldozer, damit dieses Preislevel da bleibt. Und die Amerikaner und Südafrikaner und Chilenen haben halt die Möglichkeit, diese Flaschen einfach in Richtung Europa zu schiffen und die tauchen nie wieder auf.
Stimmt, sobald du noch weggehst, merkt kein Amerikaner, wo die sind.
Ja,
und zu welchem Preis.
Selbst im Internetzeitalter, interessanterweise, wir hatten das ja bei dem Montelena, der hier 100 Euro kostet und der Weingut, selbst Abholer, $160 kostet, was 140 Euro plus Sales Tax, wenn du dann noch, also insofern. Und ich war bei Ernie Els in Südafrika auf dem Weingut und da kostete der Große, kostete, was war das, 500 Rand und das waren also entsprechend 70 Euro und hier kostet er 53 Euro. 10.000 Kilometer entfernt. Die machen das ganz richtig. Aber so kriegen sie ihr Preislevel stabil, auch in Kalifornien. Wenn du zu viel hast, schick's nach Europa.
mein letzter Satz zum Tasting, es war ein sehr gut gemachtes Tasting. Wir hatten ein bisschen lang geredet, aber das Tasting war schön. Und es passte tatsächlich zum Motto. Ja? Mhm. Es war, wenn du denkst, du kennst es, dann denkst du nur, du kennst es. Es war schön, es war sehr lehrreich, weil es wirklich fantastischen Querschnitt über die Weine gab. Sie waren nicht, ich glaube, es war fast der teuerste, den wir hatten, der Pinot mit den 100 Euro. Der war übrigens wirklich sehr schön. Ansonsten war es ein fantastischer Quatsch. Ich habe mir danach die Tischpräsentation nicht mehr gegönnt. Das war Dienstag früh und ich hatte dann nicht noch. Also das war dann
aber
zu viel.
Aber eine Frage. Gemacht. Du hast kein Wort über Cabernet gesagt. Wie waren denn die Caps? Die haben doch bestimmt, oder haben die gar keine Caps gezeigt?
Haben sie einen Caps gezeigt? Also sie hatten keinen Cap, der mir im Kopf geblieben wäre. Und ihren reinsortigen Cap hatten sie nicht. Sie hatten den Schaffer dabei, den 1.5. Also das war's. Aber nichts Reinsortiges hatten sie gar nicht dabei.
Achso, also es war also sozusagen das Anything but Cabernet-Motto.
So, habt ihr schon getrunken oder habt ihr nur zugehört?
Nee.
Martina, ich habe noch nicht getrunken, ich muss mal trinken.
Martina, du bist Gast, du darfst zuerst.
Ich würde sagen, es ist auf keinen Fall ein Cabernet.
Ja, würde ich dir jetzt zustimmen?
Ich finde ihn im Geschmack und in der Nase schon fast so ein bisschen rauchig, in der positiven Art und Weise. Deswegen würde ich fast altes Holz fast sagen, manche Gärung ohne Frage.
Also rot. Bei schwarzen Gläsern kann man das ja immer, wir haben das eben vergessen, Und bei dir, erstmal zu sagen, es ist ein Weißwein, stimmt.
Also ich gehe davon aus, dass es ein Rotwein, wenn es ein Weißwein wäre, fände ich sehr interessant.
Aber er ist auch ein bisschen lebendig, so ein bisschen bitzelig fast sozusagen. Ne?
Genau, hinten raus hat er so ein bisschen so ein Kohlensäure-Schwänzchen.
Ja, genau. Was mich schon wieder, also wieder, wir haben ja das tatsächlich geschafft, irgendwie, Sascha hat uns ja 3 Nachgärer serviert in einem Jahr. Ich habe in meinem ganzen Leben außerhalb dieses Podcasts irgendwie 2 Nachgärer probiert.
Aber es ist kein Nachgärer.
Du bist kein Nachgärer, nee. Aber es ist, dadurch kann es kein so wahnsinnig alter Wein eigentlich sein, oder? Oder es ist wirklich ein sehr, sehr fester Verschluss gewesen.
Habt ihr denn eine Idee überhaupt, was es ist? Also welcher?
Ich hab 2 Vermutungen.
Dann raus dann.
Kann aber auch richtig falsch sein.
Das ist wurscht. Wir liegen eigentlich, wir haben es ein Jahr lang gemacht und hatten es bis jetzt eigentlich.
Wir haben noch nichts gerissen. Einmal an der Rhone habe ich ein bisschen was gerissen. Ja, aber sonst.
Also wenn wir in Kalifornien sind, würde ich auch sagen, es könnte vielleicht ein hochreifer Pinot Noir gewesen sein. Oder sogar ein Syrah, wobei ein Syrah ja eigentlich fast kräftiger wäre. Aber ich finde hinten raus so dieses Rauchige. Und auch, ich finde, er hat schon auch kräftige Tannine.
Aber ist es nicht. Nee, und
wir sind nicht in Kalifornien.
Aber also wir sind nicht zwangsweise mal da, über das, was wir erzählen.
Mhm. Aber ich würde... Nee, das ist alles cool.
Du, wir liegen so oft, so viel daneben. Das ist.
Ich schwanke auch. Ich mag auch Pinot noch nicht ausschließen.
Stell dir mal eine Zwischenfrage. Findet ihr ihn gut?
Ja, finde ich gut.
Ja.
Gerade, also wir sind ja immer noch im Frühstücksmodus.
Ja.
Gerade diese lebendige Art, ne, das ist ja nun alles andere als waldpilzig, was weiß ich was. Ne? Das ist, hat eine gewisse Frische. Die Aromen bewegen sich auf der einen Seite so im rotfruchtigen Bereich, finde ich. Auf der anderen Seite hast du so ein bisschen was spicy, so ein bisschen Pfeffer, würde ich sagen. Und so würzig, aber eben nichts Krautiges, Kräutriges, Unterholz. Also das ist alles weg, das fehlt alles.
Ich finde, er hat aber auch zwar diese hochreifen Pinot Noir-Aromen, also vollreif, aber ich finde, er ist auch nicht so überladen marmeladisch, wie man das jetzt aus so einem Warm-Climate-Gebiet kennen würde.
Mhm. Der hat eine ganz schöne Säure, finde ich. Das zischt auch noch. Ist aber nicht ganz jung, würde ich denken. Hat auch ein paar Jahre hinter sich. Trotz, also diese bitzelige, dieses, was so irgendwie so...
Wie cool, das Jahr mal.
Ja.
2013.
13, okay, ja. Das kommt ganz gut hin. Ach, dann könnte das fast ein deutscher Pinot sein.
Hm. Das ist Italien.
Italien. Nord?
Marken.
Okay, dann ist die Rebsorte aber wahrscheinlich auch nicht Pinot.
Nee. Hat ja keiner gesagt.
Ja, ich.
Ja, ihr beide, aber
jeder blamiert sich so gut
er kann. Das macht ja nichts. Aber es war ja nur, du wolltest es nicht, du hast gesagt, du willst es noch nicht ausschließen, aber es könnte auch was anderes sein. Ja. Das ist schon,
aber du kriegst zumindest einen Rotwein erkannt.
Es ist ein...
Sangiovese.
Merlot. Ein reinsortiger Merlot.
Ach, das ist ja ein Gag.
Oder?
Ganz schön guter.
Ganz schön guter. Warum ich ihn ausgesucht habe, es gibt ja noch einen so einen wahnsinnig teuren Merlot. Hört er dir ein?
Masseto meinst du?
Masseto, ja. Genau. Ja. Und der hat mal, in keiner sehr hochkarätigen, was heißt hochkarätig, war es schon, wenn jemand Masseto trinkt, dann ist die Probe schon hochkarätig, so oder so. Aber ich jetzt keine Probe, die jetzt großzügig pressing war, hat mal in einer Blindverkostung gegen Masseto gewonnen.
Mhm.
Und deswegen dachte ich, kann man ihn mal versuchen und mal trinken. Und ich finde, das ist schon
sehr anspruchsvoll.
Sehr anspruchsvoll, ne? Und kostet aber einen Bruchteil dessen, was ein Masseto kostet.
Ein Masseto kostet 600 Euro in der Subskription.
Genau, der kostet kriegt. Trotzdem 60, ist auch nicht geschenkt, aber für sowas Extravagantes. Ist ein Mossone vom Weingut Santa Barbara.
Mhm. Sagt mir genau gar nichts.
Genau, hat mir auch überhaupt nichts gesagt. Aus dem Marken. Da gibt es auch nicht viel, die machen ja sonst nur andere Sachen.
Schön.
Der hat es nur gemacht, weil er... Irgendwann die Trauben, also er hat die immer mitgeerntet und dann sind die irgendwo mitverwurstet worden oder sowas. Und dann hat er sie einmal extra probiert und dachte, so geil, da mache ich jetzt einen extra Wein draus. Und dann hat er das gemacht und dann wurde es immer mehr. Im ersten Jahrgang hat er, glaube ich, ein paar hundert Flaschen gemacht. Jetzt ist er bei 4000 Flaschen oder so. Und
schön.
Das war's. Ja, das ist ein neuer Eiche übrigens, 100% neues Holz.
Außer, Wahnsinn.
Ja, schöner Wein,
wahrscheinlich
oder?
Kein Toasting oder sowas, ne?
Nee, das merkt man fast gar nicht, das Holz. Ganz schön eingebunden.
Super, dankeschön.
Sehr gerne. Und hatten wir schon mal Merlot?
Ja. Du hattest irgendwann mal Merlot.
Hatte ich mal Merlot.
Glaube ich.
Aber der ist toll.
Ist gut, super. So, es gibt heute Safredi 2016 von der Fattoria Le Pupille, sozusagen, wie der Kaiser sagen würde, we call it a Klassiker. So, zum Wohl.
Zum Wohl.
Muss auch mal reinriechen.
Dankeschön.
Auch eine schöne Nase.
Also, ja, rutsch einmal kurz. Also, damit Sascha keinen Informationsvorsprung hat, er weiß das schon, dass der Wein ist von einer Frau gemacht.
Finde ich, Frauenpower.
Frauenpower, passt irgendwie so ganz gut. Wir machen ja dieses Podcast nicht als Winzerporträt-Podcast etc., sondern erzählen unsere Geschichten. Wir wollen davon nicht abweichen, aber ich kann ja einfach die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe sie schon mal in einem Blogbeitrag verwurstet vor, aber ja dann 3 Jahren und irgendwas. Und deswegen hat es sowieso jeder wieder vergessen.
Dieser kurzlebigen Zeit.
Wir haben uns kennengelernt am Vorabend der Prowein 2016?
15?
Wenn du 20 warst, 15, ja. Am Vorabend der Prowein 2015 auf der Big Bottle Party des Falstaff. Und das ist schon eine ganz interessante Idee für jetzt ein Weingut aus Wolfsheim, sich auf die Party einzukaufen, weil ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, rechts von euch stand Sassi Kaya und links JJ Prüm.
Ja. Echt?
Und in der Mitte ihr.
Geil, ehrlich? Großartig.
Wie die Unternehmensberater sagen würden, aim so high, you'll never be bored. Ja, also so große Ziele setzen, damit es nicht langweilig wird. Und dann habt ihr aber einen Wein gezeigt und das war eben der erste, den du gemacht hast, nachdem du aus der Lehre gekommen warst. Wolfsheimer St. Katrin 2014, Silvana. Und wie du eben sagtest, er war ein Drittel, oder nicht ganz ein Drittel, es war ein Teil Maische vergoren, Teil Holz. Das war aber ein bisschen schmeckbar, glaube ich. Das war nicht, oder war das auch schon 20 Jahre alt? Und ein Teil Stahltank.
Also das war das gleiche Fass, wie es heute immer noch
okay
ist. Das war dann damals
17 Jahre. Ja gut, okay. Also wenn ich. Und der Wein hat mich extrem berührt. Ich mochte den sehr. Es gibt so Weine, die ich viel zu selten trinke, die ich sehr liebe. Und ich habe noch nicht mal vernünftig was im Keller. Und dazu gehören die weißen Weine von, die weißen Graves und Pessacs. Diese weißen Bordeaux, Semillon im Holz, Sauvignon im Stahl und dann ist so, weißt du, Butter trifft auf Laserschwert. Und das ist wie wirklich wie Öl und Wasser. Es vermengt sich in der Cuvée nicht, es tanzt auf deiner Zunge und es ist beides da. Du hast manchmal den Eindruck, du nimmst frisch aus 2 Gläsern diese beiden unterschiedlichen Weine, ja, weil die sich einfach nicht irgendwie gegenseitig neutralisieren wollen. Und genau das war bei diesem Wein der Fall, dieser Gerbstoff aus dieser Maischegärung. Und der auch noch mal ein bisschen gepusht wurde, weil 14 Jahre ein säurereiches Jahr war. Kein übersaures Jahr, aber ein säurereiches Jahr. Dieser Gerbstoff aus der Maischegärung und dann diese Opulenz, die der Silvaner haben kann, wenn er so im großen Holz, er braucht ja gar kein neues Holz. Das hat wunderbar funktioniert und das hat mich sehr gefreut. Und am nächsten Tag, während der Prowein, war ich da mit meinem Freund Jörg Tarnisch, Winzer von der Mosel, und einem rheinhessischen Winzer, dessen Name ich jetzt nicht nenne, weil ich nicht viele gute Haare an ihm lasse, aber der eigentlich ein netter und lieber Kerl ist, waren wir zum Essen verabredet und wir haben ihn abgeholt. Er war auf dem Rheinhessen-Stand und ihr wart auch auf dem Rheinhessen-Stand. Und dann sah ich das Schild und du warst gar nicht da, sondern dein Vater war da. Und dann sage ich, guck mal, von dem Weingut habe ich gestern einen wirklich granatenguten Silvaner probiert. Und dann sagte Jörg zu mir, kenne ich. Mit dem Typen, der war in meiner Technikerklasse in Kreuznach. Und das war so, dass ich habe das ja nun schon erwähnt, das war so für mich so, Moment mal Jörg, du bist ein Jahr jünger als ich, das ist ihr Vater. Irgendwas geht hier gerade. Das erste Mal, dass ich auf einen Winzer treffe, wo ich sage, ja, ich meine, meine Tochter hat gestern ihr 4. Klasse-Zeugnis nach Hause gebracht, ey, und du machst Wein. Egal, auf jeden Fall unterhielten wir uns eine Weile darüber und dann kam dieser rheinhessische Winzer endlich und sagte, was besprecht ihr denn gerade? Und dann sagte ich habe gerade erzählt, ich habe dann super Wein und 20-jährige Tochter hat irgendwie einen total interessanten Silvaner gemacht. Also, oh, ich schicke dir mal meinen Silvaner, der bombt den weg. Und ich so, dachte, dann habe ich so laut gesagt, du Arsch. Ich erzähle hier gerade, dass in deiner Region irgendwie ein 20-jähriges Talent irgendwie einen tollen Wein macht. Und anstatt, dass du sagst, hey, ich gehe da morgen rüber, ich probiere den und welcome to the club. Das, und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz reagieren. Und du warst in der Zwischenzeit wiedergekommen und standst dann am Stand. Und dann bin ich einfach nur kurz hingegangen und gesagt, hallo, wir haben uns gestern getroffen, hab dir meine Visitenkarte gegeben und gesagt, wenn Sie mir eine Flasche davon schicken, dann würde ich gerne was darüber schreiben. Und dann habe ich eine Geschichte über den Wein geschrieben. Und dann waren wir im Kontakt und dann habe ich ein Jahr später, bin ich dann zu euch ins Weingut gefahren und wir haben ein Video gedreht, Weinkauf beim Winzer, kann ich auch jedem nur empfehlen, ja, ich leg den Link drunter, weil wir so Schwellenängste abbauen wollten und dann dachte ich, da die meisten Webweinschulleute irgendwie so zwischen 25 und 30 sind, nimmst du halt irgendwie eine junge Winzerin, macht
Macht Sinn.
Da hast du sehr nett erklärt, wie so ein Besuch beim Winzer funktioniert. Und dann kam danach dann eben irgendwie immer mal so eine lustige Verkostung. Und das Spannende ist, was macht es für mich wahnsinnig lustig, mit dir Weine zu verkosten. Ich habe ganz am Anfang haben wir ein paar Sachen verkostet und da waren auch so Sachen dabei, die fand ich nur so mittelmäßig, weil das ist ja so erstaunlich normal, so angenehm normal. Ja, also ihr macht ja auch Chardonnay halbtrocken und so. Ihr seid so ein richtiger, ja, halt Betrieb. Wie gesagt, noch 30% Fasswein und so weiter. Zwischendurch kommen so total tolle Sachen. Dann kommen auch mal Sachen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, du darfst es dir nicht zu Herzen nehmen. Du musst einfach selber entscheiden, was du annimmst und was nicht. Und das ist sehr schön, weil ich kriege auch manchmal so ein direktes Feedback. Gut, das findest du jetzt so, ich finde das anders. Ich mache das auch weiter so. Das finde ich total schön. Wir haben gestern da auch wieder viel drüber gelacht. Klar, wenn es dann irgendwann, wie heißt es, stur wird oder so, wenn es in Sturheit umschlägt, ist es auch schwierig. Aber ich fand das halt total, ich finde es total erfrischend. Deswegen verkoste ich wahnsinnig gern mit dir Wein. Den Chardonnay halbtrocken haben wir noch nicht verkostet. Müssen wir auch nicht.
Wenn er sich für sie verkauft,
ja. Ist gut. Ja, irgendwann. Ich glaube, man hat aber trotzdem das Ziel, irgendwann solche Sachen rauszunehmen aus dem Sortiment, oder?
Also Chardonnay halbtrocken, ja klar. Aber das ist vielleicht so ein guter Punkt. Also störrisch oder irgendwie dogmatisch oder so, glaube ich, da...
Nein, bist du viel zu jung für,
wenn du willst. Ja, auch wenn du, ist ja egal, Mensch, Alter, wenn du 40 oder 50 bist, gut, mit 80 kannst du dir vielleicht irgendwann erlauben. Aber ich sag mal, solange du noch 10, 20 Jahre in dem Beruf arbeiten willst, solltest du immer deinen Kopf und deinen Geist offen lassen für Neues. Weil nur so kannst du dich weiterentwickeln und nur so kannst du besser werden und nur so kannst du auf klimatische Veränderungen reagieren.
Aber das machen nicht alle, das muss man ja mal sagen. Ne? Also da sind ja nicht alle jungen Leute, sind ja dann... so offen. Das ist ja
dann
auch nicht normal.
Dann kommt hier zum Punkt Chardonnay Classic oder gut, das lassen wir dem aus dem Vortausch mal Chardonnay Classic gegen Rivane Classic, weil das ist ein Wein, da stehe ich voll und ganz hinten dran. Ein Rivane Classic wird nie ein Wein sein, den ich einem Sommelier auf den Tisch stelle und sage, hier, guck mal, das ist unsere Visitenkarte aus dem Wein, probier den. Nee, das ist er nicht. Es ist aber genau der Wein, wenn mich meine Freundin sonntags mittags um 4 Uhr anruft, du kommst mal mit irgendwie in Weinberg, wir wollen picknicken, dann nehme ich keinen St. Katrin Silvaner mit. Dann schnappe ich mir genau so einen halbtrockenen Wein. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Das war nie mein Stil, irgendwie zu sagen, wir machen nur trocken, wir machen nur Mineralität, wir machen nur krasse Sachen, weil dann verlierst du die Mittelklasse. Und es gibt so viele Momente, die durch so einen einfachen Wein im Prinzip aber veredelt werden. Und das ist in dem Moment genau der Wein, den du brauchst. Und das will ich auch nie aus den Augen verlieren, dass es nicht nur diese... High-Wine-Momente geben kann und auch nicht geben sollte. Drink as you are.
Sascha, ich hoffe, du hast ganz genau zugehört. So, das war jetzt eine kleine Spitze. Kleiner Insider-Witz. So, zu diesem Wein von einer Winzerin, die auch alles andere als...
Ich fange mit Wissen an. Rotwein.
Ja, Rotwein.
Schön. Viel Kraft, viel Gerbstoff.
Ganz jung,
ja.
Aktueller Jahrgang.
Oh, 17. 16.
16. Also wir trinken pures Potenzial.
Hat aber hinter diesem ganzen Potenzial, hat er eine sehr schöne klare Frucht, finde ich. Hinten, eine ganz feine, klare, ziemlich scharfe.
Was hat unser Gast?
Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist aus einem kühleren Anbaugebiet. Also Schweiz, Österreich, Deutschland.
Nee, das ist eigentlich ganz schön warm. Aber das ist die große Kunst. Also man, deswegen ist das auch ein sogenannter Blue Chip sozusagen, weil die es schaffen, so mit 14,5 Alkohol zu schmecken. Also das ist...
Italien.
Ja. Italien, genau. Gefällt er euch denn?
Ja.
Ich mag ihn auch.
Ja, das ist auch dein Beuteschema,
ja, glaube ich. Schon. Ja.
Also die Fachwelt ist euphorisch, könnte man sagen. 98 Parker, 99 Suckling. Ich glaube, 98 Blindflug kriegt er nicht, aber es ist schon oberes Regal, sagen wir mal so. Habt ihr eine Idee, wo Italien? Oder was für Rebsorten? Es ist eine Cuvée. Es ist kein Sangiovese reinsortig, sondern es ist eine Cuvée.
Das ist eine Bordeaux-Cuvée?
Das ist eine Bordeaux-Cuvée. Mhm. Mit Petit Verdot drin sogar.
Mit Petit Verdot drin.
So.
Jetzt ist nicht Toskana.
Doch, es ist Toskana.
Das siehst du, das ist ein sehr schöner.
Aber es ist Maremma. Also es ist so wieder dieser. Es ist die Super Toskana sozusagen, wenn du so willst. Eigentlich wollte ich den Wein gar nicht haben. Er ist ein bisschen ins Podcast geschummelt und dann war ich saufroh, dass ich ihn hatte, als wir feststellten, dass wir jetzt irgendwie Damenbesuch haben. Die Geschichte ist die, dass ich die Winzerin auf der Prowein getroffen und kennengelernt habe und es ist eine ganz beeindruckende Frau. Eine wirklich beeindruckende Frau. Also sie ist auch wunderschön. Du triffst auf sie und denkst, ach, Sophia Loren macht jetzt Wein. Ja, so. Sehr hübsch. Sie hat auch erwachsene Kinder. Also die ist eine zeitlose Schönheit. Ja. Da stellt sich die Frage nach dem Alter nicht. Und sie hat ihr Weingut in die internationale Elite geführt und hat Weinbaugeschichte geschrieben, weil sie die erste Präsidentin eines Konsortiums war, Morellino di Scanzano, also ist unser Gründungspräsidentin. Man nennt sie deswegen auch Signora Morellino oder Signora di Morellino. Das ist natürlich ein wunderschöner Spitzname. Ja, ne? Also Damen gibt man keine Spitznamen, aber denen darf man geben. Und sie hat ihr Weingut etabliert und dann hat sie echt 30 Jahre, nachdem sie das etabliert hat, jetzt mit dem letzten Jahr gesagt, wir haben hier diesen Weinberg, Syrah, und das ist so gut, das wird unser neuer Topwein. Und du kannst dir so richtig vorstellen, wie wahrscheinlich alle in ihren Gegend gesagt haben, die können doch nicht nach 30 Jahren ihren Topwein einreißen und einfach einen neuen machen. Und sie hat, basta, so machen wir das. Ja? Und sie ist so der Typ, wo alle Männer, also die dicksten Matches wahrscheinlich irgendwie gerade stehen, Hände an die Hose naht, si, signor. Und dann hat sie diesen Wein neu eingeführt und nach ihrem Weingut genannt, Fattoria Le Pupille ist das Weingut und Le Pupille ist der neue Wein. Und dann habe ich gedacht, ich habe den probiert auf der Probe, ja, super, aber den kann ich jetzt nicht fürs Podcast nehmen, weil 110 Euro, du bringst immer die teuren Weine, wenn ich jetzt auch noch einen teuren Wein bringe und wir treffen aufeinander und jemand hört das erste Mal dieses Podcast, der denkt ja, wir sind durchgedreht. Also habe ich das erstmal auf die lange Bank geschoben.
Den trinken
dann,
wir aber noch.
Nein, wir trinken, ja, oh. Nee, ich habe ihn nicht. Und dann, oh. Die Geschichte geht noch kurz weiter und dann hat Jens Priebe einen Artikel im Weinkenner verfasst, hat den selber getrunken, irgendwie im Restaurant in Mailand und hat das alles nochmal aufgelistet. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich ist das unfair. Syrah ist deine Lieblingsrebsorte, Sascha, und es gibt so viel Interessantes, wie ich jetzt gerade erzähle, also habe ich im Weingut doch angefragt, was kann ich denn haben? Und da hieß es, nee, erster Jahrgang, wir bemustern nicht. Wir schenken den nur aus, wenn wir da daneben stehen, sozusagen, nicht? Ja, dumm gelaufen. Aber Signora Gepetti hat entschieden, sie dürfen gerne den Safredi haben. Das ist das, was wir jetzt im Glas haben. Safredi von Le Pupille, den bisherigen Erstwein, sozusagen. Wir würden uns freuen, wenn er Ihrem Podcast gefällt. Dann habe ich natürlich sofort aufrecht stehen, Hände an die Hose und gesagt, wenn Signora Gepetti gesagt hat, ich soll den ins Podcast bringen, dann bringe ich den natürlich sofort ins Podcast. Also haben wir jetzt diesen Mal, der mit 75 Euro auch dann... Das
ist heute teurer als ich.
Ja, wisst ihr, dafür haben wir auch einen Wolfsheimer. Was hat denn eigentlich der St. Katrin gekostet?
17,50 Euro.
Haben wir doch ausgewogen.
Total.
Sehr gut. Sag mal, wenn jetzt Hörer sagen, ich will jetzt mehr wissen und ich möchte ein paar Weine, welche sind denn die drei Weine aus deinem aktuellen Sortiment, die ich bei dir bestellen muss, um dein Schaffen oder das Schaffen von dir und deinem Vater so im bestmöglichen Licht kennenzulernen?
Also auf jeden Fall den St. Katrin Silvaner, weil für mich da alles angefangen hat. Mhm. Was du ja vorhin gesagt hast, mein Papa wird das hoffentlich noch schaffen, in seiner Ära 100% Flaschenwein zu machen. Wir haben aber doch schon gemeinsam auch viel verändert, also Öko-Weinbau, mehr Handarbeit, was Laubwandmanagement angeht, Handlese. Im Keller hatten wir früher keine Spontangärung gehabt. Ich weiß auch noch, dafür musste ich echt ein bisschen kämpfen. Mhm. Aber auf jeden Fall all diese Umstellungen, die jetzt im ganzen Betrieb sind, haben wir St. Katrin Silvaner angefangen. Das ist für mich so ein bisschen auch der Ursprung. Dann bin ich ein Riesenfan von Scheurebe, weil Scheurebe einfach extrem typisch für Rheinhessen ist. Und ich finde, wir müssen dann langsam mit breiterer Brust dastehen und sagen, unsere Rebsorten sind gut, unsere Rebsorten bestehen auch gegen neuseeländischen Sauvignon Blanc. Genau, und einfach dazu stehen. Und da haben wir halt einen ganz tollen aus St. Johann, also St. Johanner Scheurebe, der auch aus dem Holzfass kam und auch ein bisschen Sponti-Note hat, aber vor allem dieses ganz krasse Johannisbeer-Aroma, auch viele exotische Früchte, eine gute Struktur hat, also gerade wenn man so ein bisschen pikant kocht oder so süß-sauer kocht, ideale Essensbegleiter. Mhm. Und dann würde ich aber auf jeden Fall auch noch was aus dem Gutsweinsegment nehmen, da vielleicht echt ein Weißburgunder, weil das einfach nochmal so eine andere Facette zeigt. Unser Weingut war schon früher ein Burgunder-Weingut, weil einfach unsere Böden das super hergeben, neben Silvaner und Scheu.
Die können alles.
Die können alles.
Die können alles.
Go, Wolfsheim, go. Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja klar, danke, dass ich da sein durfte.
Sehr schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.